Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk NMOSD, dem Podcast für Patienten. Mein Name ist Markus Oppel, ich bin bundesweit tätiger, unabhängiger, selbstständiger Pflegeberater und Sachverständiger. Ich habe die Mission, Menschen, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind, zu beraten und auf ihrem Weg zu begleiten. Bevor ich den Gast der heutigen Folge vorstelle, möchte ich kurz über die Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankungen, wir kürzen sie heute im Podcast mit NMOSD ab, sprechen. Es handelt sich um sehr seltene, schwere Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem oft gegen ein bestimmtes körpereigenes Eiweiß, das sogenannte Wasserkanalprotein Aquaporin 4, richtet. Die Symptome von NMOSD sind ähnlich wie die der multiplen Sklerose, nämlich wiederkehrende, schubförmige Entzündungen des zentralen Nervensystems. Diese betreffen vor allem den Sehnerv und das Rückenmark. Anders als bei MS bilden sich aber die Symptome häufig nicht oder nicht vollständig zurück und hinterlassen bleibende Einschränkungen. Frauen sind in etwa 9-mal häufiger betroffen als Männer. Und das typische Erkrankungsalter liegt bei 39 Jahren. Aber NMOSD können auch im späteren Alter auftreten. Für viele Menschen beginnt dann eigentlich ein neuer Lebensabschnitt. Kurz vor oder schon in der Rente oder Pension, mit mehr Freiheit, vielleicht mit Enkelkindern, Hobbys, Ehrenämtern oder Reisen. Und dann gibt's da plötzlich eine Diagnose, die häufig mit körperlichen Einschränkungen einhergeht. Heute haben wir jemanden zu Gast, der genau das erlebt hat. Hans-Jörg ist selbst betroffen und seit Juli diesen Jahres, 2025, auch Botschafter der Samira Foundation. Heute teilt er seine Erfahrungen zu NMOSD mit uns. Hallo Hans-Jörg, schön, dass du da bist. Magst du uns kurz etwas zu dir erzählen?
Ja, gerne. Ich heiße Hans-Jörg, ich bin 62 Jahre alt, bin verheiratet und unser Sohn ist erwachsen am Ende seines Jurastudiums. Und vor anderthalb Jahren haben wir Familienzuwachs in Form eines Königspudels bekommen. Ich bin seit 5 Jahren erkrankt und es hat angefangen mit einer Borreliose-Infektion, die nicht ausheilte. Und damals war ja Corona-Zeit und mein Hausarzt hat mich direkt in die Reha geschickt. Und die haben im Prinzip sofort die NMOSD mit als Verdachtsdiagnose auf dem Schirm gehabt. Das waren total gute Neurologen. Und gleichzeitig war aber auch die Frage MS, Rheuma oder doch irgendwas anderes aus dem Bereich der Orthopädie, mal so grob zu umreißen. Ja, ich bin behandelt worden mit Immunadsorption, war lange Zeit in Reha, bin dann wieder nach Hause und dieser Prozess hat sich fortgesetzt über 4 Jahre, weil ich hier erstmal nicht so eine geeignete Klinik gefunden habe, die mich weiter behandeln kann. Und jetzt habe ich eine gefunden und ich werde Antikörper behandelt seit letztem Jahr Herbst mit relativ gutem Erfolg.
Super. Vielen Dank für diesen sehr intensiven Einstieg gleich zu Beginn. Hans-Jörg, jetzt lass mich gleich mal ein bisschen tiefer in deine Geschichte mit den Zuhörenden eintauchen. Du hast schon gesagt, es war mitten in Covid. In welcher Lebenssituation hast du dich denn befunden, als die ersten Symptome aufgetreten sind? Denn die Pandemie war ja eine schwierige gesundheitliche Herausforderung auch für das gesamte medizinische System. Aber was war da bei dir gerade los im Leben, als du diagnostiziert wurdest?
Also als es anfing, war ich beruflich noch tätig, aber ich war schon auf der Zielgeraden, kann man so sagen. Ich bin ja jetzt im Alter von 62, wäre gerne jetzt in vorgezogene Schwerbehindertenrente gegangen. Also ich hatte noch 5 Jahre vor mir. Und habe aber direkt im allerersten Aufnahmegespräch gesagt bekommen, Herr Wagner, Sie werden nicht mehr arbeiten können. Punkt. Also ganz sicher und ganz eindeutig. Und ich habe mich gewundert, dass ich mich damit am eigentlichen schon relativ schnell abgefunden habe, obwohl ich meine beiden Berufe im Gesundheitswesen sehr geliebt habe, muss ich sagen.
Was hat denn die Diagnose mit deinen Plänen gemacht? Denn dass du hier auf deine geliebte Arbeit verzichten musstest, das ist natürlich furchtbar genug, aber wir haben ja auch noch ein Privatleben. Was hat das denn damit gemacht?
Ja, also im Privatleben hat es natürlich auch so ein bisschen was durcheinander gemacht. Und zwar habe ich ja auch in der Klinik sofort ein komplettes Fahrverbot fürs Autofahren für ein für alle Male Zeiten bekommen. Und daran habe ich also zumindest nach dem Klinikaufenthalt, damit habe ich recht doll geknapst, muss ich sagen. Bis dann klar war, ne, ich bin eher eine Gefahr im Straßenverkehr, als dass ich irgendwas Nützliches tun kann. Und dann habe ich es dann letztendlich doch geschluckt. Was mich heute noch zwischenzeitlich wirklich annervt, ist, dass ich im Bereich der Gartenarbeit eingeschränkt bin. Wir haben einen großen Schrebergarten schon seit über 10 Jahren. Ja, und an Gartenarbeit merke ich Einschränkungen, die mir eigentlich immer noch nicht so gut gefallen, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist bestimmt sehr schwierig, wenn man um sich rum die Aktivsenioren sieht, die mit dem noch jungen Alter sehr viel tun können und müssen und wollen und du willst und kannst nicht. Das tut bestimmt weh.
Ja, das tut das piekst manchmal immer noch. Man muss einfach sagen, es wäre unehrlich zu sagen, das lässt mich das berührt mich überhaupt nicht. Ne? Also es piekst nach wie vor und es piekst nach wie vor auch, dass also meine Frau ist zur pflegenden Angehörigen geworden, weil ich habe sofort einen Pflegegrad 3 bekommen nach der Reha. Und manchmal komme ich eben auch nicht umhin, auch sie um Unterstützung zu bitten, gerade wenn es so ans das Körperliche reingeht. Aber ich mache das nicht gerne und ich mache das auch nicht oft. Ich versuche lieber, auf einen ambulanten Pflegedienst zurückzugreifen. Ich habe einen, der dann in bestimmten Situationen quasi Verhinderungspflege bei mir macht. Mhm.
Sehr gut, sehr gut. Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, dass du versuchst, die Partnerschaft da nicht zur Pflegepartnerschaft umzufungieren. Das finde ich einen ganz tollen Move und dafür auf Sachleistung umzustellen. Finde ich wirklich toll. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz ein Einwurf, der für mich in den Pflegesituationen immer sehr spannend ist. Nämlich, wie sieht's bei dir aus mit so Freundschaften? Denn bei Pflegebedürftigkeit erlebe ich es in meinem Beratungsalltag sehr häufig, dass sich da viel zurückgezogen wird. Wie sieht's bei dir aus in diesem sozialen Bereich?
Ja, also ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ne? Aber es ist schon über die Jahre zu beobachten, dass sich Kontakte zwar nicht so zum Abbruch geführt haben, aber dass man doch so einen leisen Rückzug spürt. Der kann damit zusammenhängen, das weiß ich zumindest von einem Pärchen, der kann damit zusammenhängen, dass die eigene Geschichte da auch mit reinspielt, ne? Dass man also nicht noch jemanden sehen will, der krank ist, zum Beispiel. Also man kann das schon merken. Das ist das, was sich keiner traut, einem so richtig zu sagen, weil es ja kränken würde. Aber derjenige, den es betrifft, der merkt es einfach. Ne? Aber wenn das so ein leiser Rückzug ist, dann ist das auch okay. Wie gesagt, ich gucke, dass ich das, was so gewesen ist, zwar immer wieder registriere, ne, auch erzähle, so wie heute, und mich davon auch gelegentlich pieksen lasse, ne? Aber im Sinne von nach vorne gucken, also es manipuliert mich nicht mehr. Ne? Also es behindert nicht mehr meine Sicht nach vorne, denke ich zumindest.
Ja, sehr schön. Jetzt sind wir beide ja quasi Kollegen im Gesundheitswesen tätig gewesen oder noch tätig. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es dir vielleicht aus deiner früheren Rolle als Helfender im Gesundheitswesen schwerfallen könnte, Hilfe anzunehmen. Kann das sein, dass das bei dir noch so ein bisschen mit herumschwingt in dir?
Ja, natürlich. Also das merke ich auch, wenn ich darüber erzähle. Ja, ist so, aber es ist mir am Anfang wirklich sehr schwer gefallen, bis die Reha-Schwestern und Reha-Pfleger in Bayern irgendwann mal gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, ne, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und wenn du dich im Badezimmer auf die Nase legst und dir dann auch einen Oberschenkelhals brichst, dann ist das vorbei. Dann kannst du nichts mehr. Da kannst du gleich in Heim gehen. Also so, ne, ganz klar und direkt so halb und natürlich halb unter Kollegen. Aber das bringt einen natürlich so weit ins Nachdenken, dass man sagt, okay, es ist gut, immer bis zu einer Grenze es selbst auszuprobieren. Aber es ist leichtsinnig, irgendwann nicht mehr zu merken, aha, die roten Alarmglocken gehen schon an. Ne? Das ist nicht immer so einfach auseinanderzuhalten, aber ja, am Anfang war es schwierig. Heute ist es nicht mehr so schwierig wie früher. Es gibt aber schon noch so einige Situationen, wo ich sage, ah ja, Mist, ne? Jetzt musst du helfen lassen.
Jetzt hast du schon gesagt, du hast deine bessere Hälfte als deine pflegende Angehörige, die du so gut wie möglich raushältst. Du hast den ambulanten Pflegedienst aus fachlicher Sicht, was brauchen denn Betroffene noch zusätzlich? Ich kenne das ja so im Sinne eines Fuhrparks, eines Hilfsmittelmanagements. Hast du da alles, was du brauchst? Magst du mal erzählen, was du für Hilfsmittel alles nutzen musst und was dir hilft, an der Gesellschaft weiterhin teilhaben zu können?
Also was mir im Moment natürlich nutzt, ist mein Elektrorollstuhl, weil ich bin vom ersten Schub an Rollstuhlfahrer gewesen. Also es ist sofort, mir sind die Beine weggebrochen nach Behandlung der Infektion und ich konnte nicht mehr richtig gucken und bin also von Anfang an Rollstuhlfahrer geworden. Und das war merkwürdigerweise nicht so schwierig hinzunehmen, weil auf Gehstützen komme ich ja im Leben heute niemals so weit wie im Rollstuhl. Ich könnte mit dem Hund nicht spazieren gehen. Ne? Also ich nutze einen Elektrorollstuhl ganz, ganz intensiv. Daran habe ich mich auch gewöhnt und das ist so das Merkmal, wo andere sagen, aha, daran sieht man, dass er krank ist. Wenn man ihm ins Gesicht guckt, sieht man das nicht unbedingt. Ja, was nutze ich in dem System noch? Also ich nutze Verhinderungspflege, wenn meine Frau in Urlaub geht oder wie jetzt im Frühjahr, dass sie akut erkrankt ist und selber in eine Reha musste. Und dann lasse ich mir halt Pflegedienste kommen, für die Grundpflege, auch für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, weil die schaffe ich auch, einen Haushalt schaffe ich auch nicht mehr ganz alleine. Es gibt Sachen, die gehen nicht. Ich kann nicht einkaufen gehen.
Ja.
Das ist, also für diese Sachen hole ich mir diese Dienste ran. Was nutze ich noch für Hilfsmittel? Ne, die Krücken brauche ich nicht mehr. Ach so, ich habe im Badezimmer wir haben eigentlich eine barrierefreie Wohnung. Die haben wir schon, als wir 2018 umgezogen sind, haben wir uns schon barrierefrei eingerichtet, weil ich schon vor der NMOSD nicht mehr gesund war und Hilfe brauchte. Und haben dann quasi bei unserer Eigentumswohnung Maisonette, wir haben zwei Wohnungseingangstüren bauen lassen, wir haben die Türzagen verbreitern lassen, wir haben die Dusche bodengleich bauen lassen. Und ich habe noch einen Duschstuhl, den meine Frau mir immer unter die Dusche stellt. Ich habe noch einen mobilen Handgriff, einen Sauggriff, der verstellbar ist, und einen fixierten unter der Dusche an der Wand und eine Toilettensitzerhöhung.
Ja, perfekt ausgestattet mit allem, was dir im häuslichen Umfeld hilft, selbstständig zu bleiben, zumindest soweit es geht. Das ist toll. Jetzt gibt's ja aber auch außerhalb der Wohnung Dinge, du hast schon gesagt, einkaufen, Gartenarbeiten, alles Dinge, die nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt gehen. Was ist denn so bei den Aktivitäten außer Haus? Ich glaube, aus dem Erleben vieler Patienten zu wissen, dass es sehr schwierig ist, spontan zu sein, wenn man mit dem E-Rolli unterwegs ist. Wie erlebst du das? Ist das für dich ein Verlust von Freiheit, wenn du gezwungen bist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, um draußen mit dem Rollstuhl unterwegs zu sein?
Nee, Verlust von Freiheit ist es, so ist es nicht. Also ist es eher das Gegenteil. Wobei spontane Aktionen sind natürlich schwieriger, ne? Aber ich kann hier in der Region selbstständig mit dem Bus fahren, ne? Und die Fahrten sind ja über einen Behindertenausweis auch umsonst. Von daher kann ich schon, ja, was heißt spontan, aber ich kann losfahren zu Terminen, geplant, kommt da auch rechtzeitig an. Es ist natürlich manchmal so ein bisschen störend, also wenn man irgendwo hin will, wo gerade kein Bus hinfährt, da gibt's immer die Überlegung, entweder du bleibst zu Hause, regelst es per Telefon, lässt dich von deiner Frau hinfahren oder guckst, dass du einen Weg bei schönem Wetter eine längere Strecke auch selbst fahren kannst. Aber da wird's dann schon manchmal so ein bisschen kribbelig. Das geht alles nicht so einfach wie früher, ne? Klamotten anziehen, ne? In die Schuhe springen und raus, ne? Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite stört's ein bisschen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Gewinn von Freiheit zu wissen, man kommt wenigstens mit dem Rolli, ne? Recht weit, ne?
Jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, du findest deine Wege. Also du findest Möglichkeiten, damit umzugehen. Wie hast du das geschafft? Wo hast du Unterstützung dabei gefunden, weiterzumachen? Es gibt ja, da mache ich hier an der Stelle gerne einen kleinen Einschub. Es gibt ja mit Wir und NMO vom lieben Matthias Fuchs und natürlich auch mit dem Alpaka-Patientenprogramm. Wir haben ja tolle Austauschmöglichkeiten, tolle Unterstützungsmöglichkeiten. Hast du das genutzt? Bist du da dabei?
Eingeschränkt ja im Moment. Ne? Ja. Also ich habe den Matthias 2022, glaube ich, kennengelernt und habe sehr regelmäßig an den Plauderstunden teilgenommen, bis eben jetzt im Frühjahr meine Frau krank wurde. Da habe ich mich erstmal ganz ausgehakt und jetzt habe ich so über Alexion Schritt für Schritt nehme ich die Aktivitäten wieder auf und dass der Austausch mit anderen Betroffenen, ja, der ist sehr hilfreich gewesen. Also andere Betroffene, die eben genau wissen, wovon ich spreche, ne, das ist eben sehr, sehr schön, ne. Es helfen allerdings auch Menschen, die da Abstand von haben, ne, also wie es bei meiner Frau zum Beispiel ist, ne, oder bei Bekannten, die gehen da eben anders mit um. Das sind auch Sichtweisen, die ich brauche. Ich brauche beides, ne, also diese Unterstützung über Betroffene und die sogenannte, ja, Laiensichtweise kann man sagen, ne? Also das hat sehr geholfen. Wie gesagt, das familiäre Umfeld. Ne, mein Sohn hat irgendwann, weil er es ja kennt, dass er keinen gesunden Vater hat. Ich sag da nachher nur zwei, drei Sätze zu. Der kennt keinen gesunden Vater. Ja. Und der geht da auch relativ locker mit um, zeitweise sogar wirklich richtig, richtig flapsig, ne? Okay. Und an der Grenze, wo ich manchmal schon sage, ne? Halte ich mal zurück.
Ja.
Aber der geht da, im Prinzip geht er da sehr gut mit um und das hilft also auch, ne? Und ich weiß nicht, ich habe ja früher auch anderen Menschen tagtäglich, weiß ich nicht, fast 30 Jahre geholfen im Gesundheitswesen. Und mir haben oft Patienten gesagt, ne, also wenn es dich mal erwischt, ne, dann wünschen wir dir eigentlich, dass du auf Leute wie dich triffst, ne, die genau das Gleiche so gut können, was du jetzt kannst, ne. Und irgendwie ist das oft eine Motivation, aufzustehen und zu sagen, ne, abschütteln, weitermachen. Meine Krankheit ist, also die Krankheit ist nicht, so ist nicht schön, ne? Ich heroisiere sie nicht, ne? Im Gegenteil, das ist wirklich eine hartnäckige Geschichte, ne? Dieser Mechanismus ist sehr intelligent, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Und sehr heimtückisch, weil man weiß nie genau, was kommt, ne? Man kann sich darauf einstellen, man kann einigermaßen gesund leben. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe kein Übergewicht, ne? Und trotzdem habe ich keine Garantie, den nächsten Schub nicht übermorgen zu kriegen.
Ja, absolut. Trotzdem hast du ja schon bewusst entschieden, positiv zu denken. Also das hört man sehr raus und da Hut ab. Das ist in der Situation sicherlich nicht einfach. Mich würde noch interessieren, ob es Dinge gab, die dir tatsächlich erst später bewusst wurden. Gar nicht zur Diagnosezeitpunkt, sondern eher so dann, als du in Berührung damit kamst, ja, so rechtliche, finanzielle, organisatorische Themen. Du hast schon gesagt, Führerschein ist dir sofort nahegelegt worden, nicht mehr zu fahren. Gab es da noch mehr in die Richtung, was da in dir gegärt hat und erst später zu Vorschein trat?
Also da ich ja im Prinzip sofort die klare Ansage hatte, dass ich in Frührente gehen musste, ist mir eigentlich erst als der ganze Prozess hat ja noch eine Weile gedauert, bis er dann durch war. Bei mir Gott sei Dank nur ein halbes Jahr oder so war es, ne? Aber als ich dann irgendwann den ersten Rentenbescheid hatte, ne, also mit Zusatzversorgungskasse, dann habe ich mir doch gedacht, ne, oh, ne, also 5 Jahre weiter arbeiten hätte wohl das eine oder andere noch mehr gebracht. Dann habe ich mich erst ein bisschen erschrocken. Dann habe ich gesagt, okay, der Ausgleich über die Pflegeversicherung und auch über private Zusatzpflegeversicherung habe ich es halt so gestaltet, dass meine Verluste dann letztendlich tragbar waren. Aber beim ersten Rentenbescheid habe ich mich schon so ein bisschen erschrocken. Mhm. Aber es ist ja so, es ist bis heute so, dass ich sagen würde, diese Entscheidung war auch richtig. Ich meine, ich hätte vor 5 Jahren keine Maus am PC, mit der rechten Hand sowieso nicht, durch die Tetraparese, aber ich hätte auch mit meiner gesunden linken Hand eine Maustaste keine 10 Minuten halten können. Also wenn ich das heute vergleiche, ist das erheblich besser geworden. Es war allerdings mit 3 Reas und sehr anstrengenden Akutbehandlungen, es kommt auch nicht von ungefähr.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Das ist auch wahnsinnig wichtig jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die als Perspektive mitbekommen, das kann auch besser werden, wenn ich mich anstrenge, wenn ich Glück habe, wenn ich die richtigen Menschen um mich herum habe und wenn ich Unterstützungsangebote wie Reha, Ergo und andere Dinge einfach auch annehme. Jetzt als kleinen Ausblick, gibt es denn irgendwas in der nächsten Zeit, was du dir ganz bewusst vornimmst, etwas, was du geplant hast? Vielleicht sogar gerade jetzt.
Also ich habe ja beschlossen, jetzt auch Botschafter der Sumaira Foundation zu werden. Und das, was ich so, ich sage jetzt mal so perspektivisch, mal gucken, wie sich's gestalten lässt, vorhab, ist so ähnlich, wie es der Matthias macht, also einen digitalen Stammtisch zu installieren, um andere Menschen so in dieser rechtlichen, organisatorischen, finanziellen Hinsicht zu beraten. Das wäre, ne, ein Ausschnitt meiner ehemaligen Berufstätigkeit wieder aufzunehmen. Also so fit bin ich wieder geworden, dass ich das so vom Prinzip her machen kann. Und das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht was unseren Garten angeht, ne, da mit ein paar technischen Hilfsmitteln noch ein bisschen was mehr zu machen. Aber ich muss ja auch immer hingefahren werden oder in der Woche über selber mit dem Bus fahren. Aber wir haben ja auch den Hund. Ne? Mein Hobbyhund ist mir ja auch ein Liebes geworden.
Toll. Da kann ich ja einfach nur sagen, da wünsche ich dir wirklich, wirklich nur das Beste, was du dir vornimmst, dass du schaffst.
Dankeschön.
Und ich danke dir sehr herzlich, lieber Hansjörg, für dein Vertrauen und dass du uns, die Zuhörerinnen und Zuhörer, an deinem Leben hast teilhaben lassen.
Sehr gerne.
Gibt's denn noch etwas, was du anderen Betroffenen gerne mitgeben möchtest?
Ja, ich würde gerne anderen Betroffenen mitgeben, dass ich schon ein Vorbild sein kann, was meine Art des positiven Denkens angeht. Und ich würde auf dem Weg auch andere Menschen so ermuntern, sich mit Hilfestellungen und Fragen an mich zu wenden.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute mit der Folge und ich danke Ihnen und euch allen, dass ihr dabei wart und beim Thema NMOSD-Diagnose im höheren Alter dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast ein Like gebt, wenn ihr uns folgt. Ihr könnt gerne auch auf YouTube reinschauen oder überall, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich auf die nächste Folge und wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.